Moin, moin, St. Pauli. Hier ist Erik von St. Pauli Pop, dem Podcast, der sich immer live getroffen hat bisher. Und der heute mit Markus und mir versucht hat, einen Remote-Podcast aufzunehmen, was gehörig in die Hose gegangen ist. Leider. Wer schon gehört hat oder wer sozusagen versucht hat, den letzten Podcast zu hören, der wird festgestellt haben, dass Markus und ich in verschiedenen Welten, in verschiedenen zeitlichen Welten aus der Phase gekommen sind. Anfängerfehler oder Squadcast ist nicht so mein Tool, kann sein. Ich probiere das jetzt nochmal mit Riverside, mit einer Solo-Remote-Aufnahme, weil Markus keine Zeit hat heute Abend mehr. Aber ich wollte euch auf jeden Fall eine Aufnahme zukommen lassen, die einigermaßen sich anhören lässt, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, heute Abend noch Nachtschicht vielleicht am Millerntor fahrt, um das Fangnetz zu reparieren oder aus der Nordkurve zu verbannen. Aber ich springe gleich hinein in eine aufregende Woche oder aufregende 14 Tage, die hinter uns liegen mit dem Spiel in Rostock gegen Hansa Rostock. So muss es genau heißen. Dem Derby gegen den HSV und dem Pokal gegen Homburg. Drei Haas, die es in sich hatten. Und wenn man mir vorher gesagt hätte, dass es so ausgeht, also wir in Homburg gewinnen, nach 60 Minuten einigermaßen die Spannung sich entlädt in vier Toren, man also die letzten 20 Minuten sehr, sehr, sehr entspannt dieses Pokalspiel hat verfolgen können, hätte man mir gesagt, dass diese 10 Minuten Schwächelphase gegen den HSV, dass die nicht in die Hose gehen und es trotzdem spannend bleibt. Und hätte man mir vor allem gesagt vorher, dass wir 3 Punkte an der Ostsee holen, dann hätte ich diese 3 Haas so gekauft, wie sie auch gekommen sind. Ich gehöre ja zu der Sorte St. Paulianer, der sich über sehr, sehr viele Jahre notgedrungen angewöhnt hat, auch Niederlagen nicht feiern, aber zumindest ein positives Grundgefühl daraus ziehen zu können. Vielleicht sogar so etwas wie eine Identität als St. Paulianer. Da gehört Verlieren dazu. Und diese Identität, diese sportliche Identität, die ist so ein bisschen ins Wanken geraten, weil Herr Hürzeler, den ich sehr liebevoll immer Hürzi-Baby nenne, nicht wegen seines Alters, sondern weil er mich durch seine Klarheit und Strenge immer an Higgins aus Magnum PI erinnert, der ja Higgy Baby hieß. Auch im Übrigen eine leicht frotzelige, aber sehr liebevolle Art und Weise, wie Magnum seinen großen englischen Freund, seinen kleinen großen englischen Freund nannte. In diesem Sinne, aber zurück zum Thema, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, oder es kratzt ein ganz klein bisschen an dem, was ich gelernt habe, St. Paulianer zu sein, dass wir 23 Spiele nicht verloren haben jetzt. Wir haben zwar auch nicht alle gewonnen, das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, zum Beispiel gegen den HSV nicht. Ein Spiel, das, muss ich sagen, mich an die alten Zeiten der Nordtribüne erinnert hat. Als wenn man zu spät kam und schlechtes Wetter war, dann stand man in so einer Kuhle. Und diese Kuhle, die war so tief und die Drainage des alten Rasens noch so hoch, dass man quasi auf den Rasen, auf die Grasnarbe geguckt hat. Also eine Übersicht über das Spielfeld und Spielgeschehen war quasi nicht zu machen. Na, wenn man ganz an der Seite stand, dann hat man bei der Ecke zum Beispiel nur Stutzen gesehen. Ich kann mich noch an ein Tor von Morike Sacco erinnern, dass ich nur, da, also dass ich quasi gehört habe, gefühlt habe am Ruckeln des Rasens und ich habe ein schwarzes Bein mit unseren Stutzen gesehen, dass den Ball erwischt hat und dann ist das Stadion explodiert. Das ist die Erinnerung an das Spiel. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Aber ich weiß auch, dass ich nach Hause ging und sagte, ja, ich meine, die Bilder kannst du ja im Fernsehen angucken, aber dieses Happening genau nichts sehen zu können, das kann dir keiner mehr nehmen. Das ist eben das alte Millern-Tor gewesen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich dann gewöhnt habe, so gut zu sehen im neuen Stadion, dass mich die Kombination aus Pyro, Schneetreiben und dem Fangnetz, das uns wie so kleine Karpfen auf der gesamten Nord eingefangen hat, dass mich das so gestört hat, weil ich wirklich dem Spiel so gut wie nicht folgen konnte. Das mag auch daran liegen, dass ich jetzt inzwischen 163 Jahre alte Augen habe, aber tatsächlich bin ich nicht der Einzige, den das total gestört hat, dass dort ein sehr massives Fangnetz vor der gesamten Nord aufgebaut war. Wer die ganze Empörung nachlesen will, der kann das, ich packe das in die Shownotes, der kann das nochmal in meinem Blogpost vom Wochenende machen. Mr. Brooks, Tear Down des Fangnetz, angelehnt an, ich glaube, Ronald Reagans Ausspruch an Gorbatschow. Mr. Gorbatschow, Tear Down this Wall. Das war für mich selber eine Einordnung, dass ich nicht nur meine Empörung freien Lauf lasse, sondern dem FC St. Pauli auch Gelegenheit gebe zu antworten, was jetzt 3 Tage später, immerhin, nur 3 Tage später auch passiert ist. Ich habe eine E-Mail von Sven Brooks bekommen, der also eigentlich folgende Dinge sagt. Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Too lazy, didn't read. Shit happens, sorry vielmals. Werden das verbessern, nur vielleicht nicht sofort. Und die Mail sinngemäß zusammengefasst lautet: Eure Empörung haben wir verstanden. Sie ist angekommen, sie ist berechtigt. Und wir werden euch erklären, wie es dazu hat kommen können. Lustigerweise ist es genau so gekommen, wie ich es mir gedacht hatte. Wie das oft beim FC St. Pauli ist, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Also man weiß auch nicht ganz genau, wer da jetzt für verantwortlich ist. Sven Brooks hat dann, als ich geschrieben habe, dass er das auf seine Kappe nimmt, zuerst gesagt, ja, also eigentlich habe ich es nicht auf meine Kappe genommen, aber okay. Meine Kappe ist groß genug, der kriegt sowieso alles ab. Hat er gesagt, dann kann ich es auch auf meine Kappe nehmen. Also richtig klar wurde es aber nicht. Irgendwie gibt es einen Dienstleister, Handwerker, die das angebracht haben. Es gibt eine Stadion Haustechnik und es gibt eben ihn. Und zwischen denen gab es, wie auch schon öfter in der Vergangenheit oder was auch einfach passiert, so haben wir uns das auch gedacht, diejenigen, die den Netze da angebracht haben, haben gedacht, viel hilft viel. Das ist übrigens das einzige Zitat, das ich aus dieser Mail jetzt bringe. Also viel hilft viel. Wir haben viel Netz. Lass uns doch, sicher ist sicher, das ganze Netz über die Nordkurve strecken. Auch über die Bereiche, auf die es gar nicht muss. Also unnötig weit über die Nord gezogen wurde. Die DFL, und das ist ganz interessant, immer an solchen Infos rauszuziehen. Die DFL schreibt sowohl in der Höhe kein so hohes Fangnetz vor, weil das geht ja vom Stadion doch bis ganz runter, sondern eher so eine Höhe, wie das alte Fangnetz es hatte, was natürlich die Sitzplätze auf der Nord freuen wird, weil die können dann auf jeden Fall besser sehen. Und sie schreibt vor allem nicht die Breite vor, die wir da vorgefunden haben, sondern nur die Breite des 16ers. Also der 16er sollte durch ein Torfangnetz abgeschützt sein. Gar nicht kritisiert, und das haben ganz, ganz viele durcheinander bekommen, als sie dann versucht haben zu kommentieren, auf Facebook beispielsweise. Überhaupt nicht gestört hab ich mich oder hat überhaupt irgendjemand, den ich gesprochen habe, an den Fangnetzen rund um den Gästeblock, weil die ja, und das müsste man auch noch mal ganz genau auseinanderklamüstern, soweit ich die Zitate von Oke von der MV richtig verstanden habe, sollte dieses Fangnetz auch, also wie so ein Vorhang hier, wie den Vorhang hinter mir quasi zusammenklappbar und aufziehbar sein und selbstverständlich gegen Wien Wiesbaden, die nicht bekannt sind, eine große Hooligan-Szene zu haben, die gerne mit Keramik und mit Urinbechern schmeißen, bräuchte man eigentlich gar kein Netz, außer dem Tornetz hinter dem Tor. Man bräuchte auch keine Sicherheitsvorkehrungen, um uns vor den Wehenern zu bewahren, die in Horden über uns St. Paulianer herfallen wollen, weil sie so schlimme Ansichten haben. Das ist alles nicht zu befürchten. Also muss dieses Netz flexibel einsetzbar sein und vor allem auch wieder ganz wegtüdelbar. Ob das alles so hinhaut, und das ist die schlechte Nachricht, das Fangnetz wird nochmal verändert werden, das hat er versprochen. Es wird nicht mehr über die Bereiche gespannt, wie in unserem Fall, also in meinem Fall und in Markus' Fall und in Willis' Fall. Wir haben also so Glück gehabt, wir stehen ja meistens an der Ecke zur Gegengerade, in der zugigen Ecke, wo auch bei Schnee und Regen kein Mensch stehen will, weil dort eben es eben auch kein Dach gibt. Und bei Ostenwind und bei Westenwind, dass da ordentlich durchpfeift. Also man steht da mal sehr gemütlich. Man steht ungemütlich, aber dafür relativ allein rum, weil eben da keiner stehen will. Und selbst da haben sie ein Netz vorgespannt. Und das, hoffe ich zumindest, wird der Vergangenheit ein einmaliges Vergnügen gewesen sein, über das wir uns da aufgeregt haben. Vielen Dank, Sven, dass du so ausführlich geantwortet hast. Wenn du das hörst, ich bin das ja von dir gewohnt, dass du Verantwortung übernimmst. Ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, dass man das am Spieltag noch sieht und sagt, oh, scheiße, da müssen wir schneller reagieren als 3 Tage, aber wahrscheinlich hast du auch nach dem Spiel gegen den HSV einfach 2 Tage bist nicht ans Telefon gegangen oder so, kann ich mir auch gut vorstellen. Sven hat auch noch geschrieben, dass er nicht weiß, ob sie es bis zum 17., also dem nächsten Heimspiel, hinbekommen, das Fangnetz zu reparieren, zu optimieren. Ich bin eigentlich der Meinung, das müsste eigentlich innerhalb von einer sehr guten Arbeitswoche zu schaffen sein. Und ich möchte da auch noch mal ganz kurz Nachdruck reinlegen. Das könnt ihr euch eigentlich nicht noch mal erlauben, das Ganze jetzt noch mal weiterzumachen. Im Sinne von Aufreger. Der erste Aufreger wäre also abgeregt bisher. Also sagen wir mal, es gibt so eine Art Idle-Modus der Erregung. Aufreger gab es ja en masse. Aufreger. Zum Beispiel den Aufreger in Rostock, dass man urplötzlich, nachdem man so kommod geführt hatte, Hansa Rostock nochmal mit so einer kleinen Schwächephase rangebracht hat. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was ich am Anfang gesagt habe. Also dass dieses Inkonsistente in der Leistung, was ich übrigens gar keine Kritik. Niemand kann 90 Minuten Vollgas geben. Niemand kann 90 Minuten wirklich die Kontrolle über ein Spiel haben. Solche 10 Minuten, solche 20 Minuten sind vollkommen normal. Und ich bin der Allerletzte, der euch das wirft, liebe Boys and Brown. Und deswegen bin ich ja auch so krass erstaunt, dass ihr eben doch nichts anbrennen lasst. Zumindest nicht an der Ostsee. Gegen den HSV sah das ein bisschen anders aus. Was mich da gewundert hat, ist der Aufreger der meisten HSVer, die ich kenne. Morgen Abend nehme ich mit Oliver eine Hamburger Blutgrätsche auf, die einen neuen Trailer hat. Und jetzt mache ich euch den mal hier an, weil ich den wirklich geil finde. Vielen Dank, Willi, für diesen Trailer. Also wir haben 2 Podcasts, den St. Pauli Pop Podcast, den du gerade hörst, und den Hamburger Blutgrätsche-Podcast, den wir sehr oft auch hier reingespielt haben. Ich würde den aber eigentlich gerne trennen, weil er eigentlich verschiedene Zielgruppen hat. Hier soll es eigentlich um Popkultur, Kultur, Hamburg, St. Pauli gehen. Und natürlich ab und an auch mal den HSV. Wir sprechen auch über Fortuna Köln und über Greuther Fürth und über was weiß ich wen noch. Auch über den HSV öfter. Aber eigentlich würde ich da gerne 2 Podcasts draus machen. Also folgt der Hamburger Blutgrätsche in diesen Shownotes. Und damit ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt, kann ich euch nochmal ganz kurz den Trailer von Willi einspielen. wenn er denn kommt, werden wir gleich mal sehen. Und was wollte ich denn noch sagen? Hamburger Blutkirche. Nehmen wir morgen auf und da wird garantiert nochmal das Thema irreguläre Tore des FC Pauli besprochen. Ein großer Aufreger, der immer noch Stadtmeister, die tatsächlich sich so ein bisschen, geärgert haben, dass sie überhaupt so fast untergegangen sind. Also nach der ersten Halbzeit haben ja alle, die es mit dem HSV halten, gesagt, ach du Scheiße, wenn wir das mal nicht 5-0 verlieren. Mein Tipp war auch 5-1, also hätten sie weitergespielt. Jungs, dann hätte ihr es auch geschafft. Ich war der Meinung, hätte das Hamburger Winterwetter nicht eingesetzt mit Regen und Schmierseife, dann hätten wir das auch anders gestaltet, die zweite Halbzeit. Vielleicht hätte ich mir sogar gewünscht, dass wir einen Trainer haben, der in der Lage ist, an seinem spielstarken, technisch starken, komplexen Spiel ein bisschen abschneiden zu können, wenn die Wetterbedingungen so sind, wie sie sind. So hat der HSV mit zwei eigentlich sehr schönen Angriffen uns so ein bisschen auseinandernehmen können. Hat aber lustigerweise, also wirklich und erstaunlicherweise, finde ich, nicht weitergemacht. Sondern die haben gesagt, hey, ja geil, Ausgleich, jetzt versuchen wir den Punkt mit nach Hause, nach Stelling zu nehmen. Was mich extrem gewundert hat. Ich hatte befürchtet, dass sie jetzt sagen, hey Jungs, jetzt erst recht, wir sind hier in einem Derby. Und das konnte man eigentlich nur noch unseren Jungs attestieren, dass sie gewinnen wollen. Was nicht geklappt hat, weiß ja jeder. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel... An sich habe ich genossen, ich habe es nur leider nicht richtig sehen können. Aber der Aufreger, den besprechen wir morgen nochmal. Also das angeblich das Foul hätte gepfiffen werden müssen vor dem wundervollen Tor von Jackson Irvine. Das Tor war es alleine wert, aber das sehen natürlich HSV anders. Und halt bei dieser Beschwerde darüber, dass irgendwie zwei St. Paulianer auf der Linie standen, als der Abstoß passierte. Entschuldige, aber hallo, das überleg doch mal ganz kurz. Wenn das zurückgepfiffen werden wäre, selbst wenn es zurückgepfiffen worden wäre, wäre dieser Slapstick ja immer noch in der Welt und der FC St. Pauli war so überlegen, dass wir sicher noch hätten einen Weg gefunden, um das Tor zu machen. So ist die Aufregung darüber, dass das angeblich alles irregulär ist, eigentlich nur ein bisschen albern und eines großen Vereins wie das HSV nicht würdig. Da freue ich mich morgen schon drauf, das mit Oliver zu besprechen. dann haben wir noch die Pyro-Frage. Der HSV hat Markus in unserem zerstörten Podcast gesagt, der HSV hat ja wohl so viel Pyros losgehen lassen wie irgendwie Weihnachten und Silvester zusammen. Die hatten ja wohl noch was über, was weg musste. Auf unserer Seite habe ich das so wahrgenommen, dass die Pyros zur wundervollen Choreografie wirklich super sauber eingesetzt waren. Und in dem Moment dachte ich noch, oh, wie cool, die Südkurve hat es geschafft, aus dem Aufruf von Oke ein bisschen sensibler mit den Strafen umzugehen, die wir für jedes Pyro, das ist übrigens sehr lustig, es gibt so eine offizielle Strafliste für jeden Blinker, für geworfen, für geschossene, für gehaltene Pyro, für Böller etc. Und wenn man die zählt, kommt man wirklich fast immer ganz genau auf die Strafen, die der DFB verteilt. Das heißt also, je weniger Pyro, je schlauer choreografiert, desto besser für den Geldbeutel des FC St. Pauli, der bekanntermaßen mit 5,5 Millionen Miesen in das neue Jahr geht. Und da habe ich gedacht, Mann, wie cool, wir haben mit diesen Bullaugen und dann haben die da jeweils nur 2, 3 drin. Die ist wunderschön geworden. Wahrscheinlich werden sie sich jetzt während des Spiels zurückhalten. Ja, Pustekuchen. Und leider sah das dann auch immer nicht besonders doll aus, wenn dann da so drei Fackeln und immer zwei und dann hat einer mal vergessen, kommt zu spät. Och, och, ich weiß nicht. Fand ich ein bisschen schade. Aber die Süd hat ja sowieso noch ein Hühnchen mit Oke zu rupfen, hat man an den ganzen Bannern gesehen. Und natürlich nehme ich auch an, dass der Pyro-Einsatz dementsprechend eine Art Mittelfinger Ausrufezeichen war, wo man gesagt hat, ach nö, lass das mal jetzt mit den Stadion verboten und mit Pyro, du kannst uns hier gar nichts erzählen. Denn wir sind der Verein, habe ich noch darauf gelesen. Und dachte ich, ach so, das ist mir aber neu, dass ihr der Verein seid. Ich dachte, wir auf der Nord beispielsweise wären auch der Verein. Oder die 55.000 Mitglieder, die wir sonst so haben, sind die nicht auch der Verein? Also ich fand, ich würde es toll finden, wenn die Nord und die Gegend gerade Doppelhalter hochhalten beim nächsten Heimspiel und sagen, wir sind auch der Verein. Nee, aber ich kann das schon verstehen. Ich habe keine richtigen Details, deswegen diskutiere ich das auch nicht großartig. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit der Aussage, naja, der Verein wird sich schon was dabei gedacht haben. Das haben nämlich auch viele geschrieben, als ich über die Netzproblematik geschrieben habe. Da, der Verein wird sich doch schon was dabei gedacht haben. Nein, manchmal denkt der Verein nicht. Deswegen habe ich da auch noch gar keine Meinung zum Thema Stadionverbote des FC St. Pauli. Vielleicht für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das erste Mal, eigentlich auch von mir wahrgenommen, in der Geschichte des FC St. Pauli hat der Verein Stadionverbote ausgesprochen, bevor es eine rechtskräftige Verurteilung gibt. Das wird nicht nur von der Fanhilfe, sondern von großen Teilen der Süd als Vorverurteilung angesehen. Ich habe Leuten hören, dass das Gründe hat, aber eben nur vom Hörensagen. Deswegen, ich werde da ein bisschen mehr nachbohren, bis ich mal mindestens eine zweite Aussage habe, die erste stützt. Nichtsdestotrotz ist das eine Auseinandersetzung, die aktive Fanschaft mit dem Präsidium hat. Es scheint sich auf die Süd zu beschränken und das bringt mich eigentlich zu einem Thema, das ich nochmal ausführlich mit euch besprechen würde wollen. Und das ist das Thema Solidarität unter den Kurven. Also jetzt bei meiner ganzen Beschäftigung mit dem Netz in der Nord habe ich festgestellt, dass es so etwas wie eine Kurvensolidarität nicht gibt, sondern im Gegenteil, die Leute, die auf der Gegengerade gemütlich ohne Netz dastehen, zeigten teilweise ziemliches Unverständnis dafür, wie wir uns gefühlt haben. Und schöne Grüße an die Süd. Das nehme ich mir jetzt auch mal mit, denn auch die Süd hat sich meines Wissens darüber beklagt, dass es so ein bisschen wenig oder dass es wenig Anteilnahme des Reststadions gibt für ihre Probleme, die sie jetzt gerade mit dem Vorstand haben. Ich werde mich da so ein bisschen reinfuchsen in das Thema und mir dann eine Meinung bilden und sag euch gerne Bescheid, wenn ich dann etwas mehr weiß. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns noch über die Weihnachtstage und ins nächste Jahr beschäftigen wird. Also ein Aufreger. Das ganze Stadionverbot jetzt als Recht, Pyro, Aufreger gab es noch. Apropos Süd. Da gab es ein Banner, das ich wirklich nicht verstanden habe. Es ging um Tim Walter und seine Eigenschaften als Mensch. Also erstens die Frage, ob man sich an dem Trainer des amtierenden Stadtmeisters abarbeiten muss als Tribüne, ist ja schon mal eine Frage, die man sich grundsätzlich fragen sollte. Dass er ein Unsympath ist, ist ja auch weitgehend bekannt. Die Einschätzung teile ich auch, ohne ihn zu kennen. Aber seine Auftritte sind wirklich zum Fremdschämen. Aber ein Menschen, der erfolgreich Trainer beim HSV geworden ist, sich da 3 Jahre gehalten hat und überhaupt irgendjemanden als Lebensversager zu bezeichnen. Liebe Südtribüne, liebe, ich weiß nicht genau, wer das war als Absender, meldet euch bitte bei mir, um nochmal ordentlich gedisst zu werden. Hier kommt ein filmreifer amtlicher Diss. Hallo, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Wir singen im Stadion, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Warum? Weil wir das alle nicht müssen und uns solidarisch fühlen mit denen, die man in dieser Gesellschaft landläufig als Lebensversager bezeichnet, die nämlich auf der Straße oder auf einer Bahnhofsmission schlafen müssen. Wir sind damals stolz drauf gewesen, dass wir die APPD mit unterstützt haben. Arbeit ist scheiße und so und Konsorten und so weiter. Das ganze Thema Punk und Punkrock und Punkhistorie steht dafür, sich außerhalb dieser Leistungsgesellschaft zu positionieren, den Kapitalismus mindestens mal kritisch zu hinterfragen, Freunde, wenn nicht sogar abzuschaffen. Ihr erinnert euch 2010 an diese Checkliste, der Kapitalismus ist immer noch nicht abgeschafft. Wir spielen sogar fröhlich mit als FC St. Pauli im Profifußball, im sich immer mehr turbokapitalisierenden Profifußball, wo es von Leuten, die es nicht schaffen, von Leuten, die nicht funktionieren, die werden als Lebensversager bezeichnet. Und dieser Begriff, der hat auf einem Banner in der Südkurve überhaupt nichts zu suchen. Der hat mit dem im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli überhaupt nichts zu suchen. Der ist im Zusammenhang mit Tim Walter auch noch Quatsch. Also lasst das sein. Und denkt mal ein ganz klein bisschen drüber nach. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja beim nächsten Treffen des St. Pauli Pop Podcasts auf eine Obstkiste stellen und mal erzählen, wie ihr auf diese wundervolle Idee gekommen seid. Ach, Aufreger, Aufreger, Aufreger. Es gab übrigens noch einen Aufreger. Jetzt, wo ich auch ein Video aufnehme, bin ich ja auch Vlogger. Oh, ja. Zwar nicht aus dem Stadion, aber ich habe das tatsächlich ja schon gemacht. Da ist dieser Vlogger noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Ach, das wollte ich ja lange schon mal wieder sagen, diesen Spruch. Auf jeden Fall für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe auch keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Es gab einen Vlogger, einen Stadion-Vlogger, der normalerweise Champions League, also der hat sich heruntergewagt zum FC St. Pauli gegen den HSV und hat von der Haupttribüne aus, aus dem Kuhblock auf der Haupttribüne hat er gevloggt, also sich selbst und die neben ihm saßen, gefilmt, das auf YouTube gestellt und dabei natürlich auch Spielszenen gefilmt. Und was ich immer interessant finde, ihr könnt das beim Millanton nachlesen, aber ich finde zwei Dinge interessant. Das eine ist, wie verwerteraffin viele Fans des FC St. Pauli sind. Also ich kann ja verstehen, dass man etwas dagegen hat, aus Persönlichkeitsgründen und aus anderen Gründen, dass man nicht in so einem Video auftaucht. Ich versuche auch, mich immer daran zu halten. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wenn man in ein Stadion geht, wo die Polizei und Sky uns in 4K filmt und sowieso von jedem die Nasepopelei der 90 Minuten und davor und danach zu sehen ist, ob das dann noch so aufregt, ob man in so einem verwackelten Handyvideo, aber wie gesagt, die Diskussion ist alt und ich akzeptiere und respektiere in der Regel auch, wenn man nicht gefilmt werden will. Aber dass so viele von euch, von uns, nach der DFL rufen und danach, dass es doch gar nicht erlaubt ist, dass solche Leute Spielszenen zeigen, das hat mich schon sehr verwundert. Abgesehen davon, dass ich mir das gut vorstellen kann, wie das Medienmagazin Sepp berichtet hat, dass diese Vlogger und ihre Agenturen mindestens so Stillhalte-Deals mit der DFL und deren Broadcasting-Firmen oder rechtehaltenden Unternehmungen haben, ist das ein spannendes Thema. Wir waren ja schon mal bei Sven Buchs gerade. Ich habe vor, ich weiß nicht, 13 Jahren muss das ungefähr her sein oder 14 Jahre her, da gab es einen Dienst, der so Vorläufer vom Podcasten für mich war. Der hieß 1000 Mics. Und bei dem konntest du quasi so eine Art Sprecherradio, also eigentlich eine Art Podcast aufnehmen, den du dann live in dein Handy gesprochen hast. Und das habe ich aus dem Stadion gemacht. Ich habe quasi meine Meinung aus über das Spiel aus dem Stadion live gepodcastet. Und ich halte das auch nach wie vor übrigens für regulär, dass man das machen kann. Im damaligen Forum, also als es Social Media noch nicht so richtig gab, außer ein paar Blogs wie meinen und dem vom Kiezkicker und ich glaube, den vom Übersteiger gab es auch schon, Bibelbox und wie sie alle heißen, der Quotenrocker natürlich und Momo Rules, das waren alles noch Zeiten, der kleine Tod, das waren alles so Blogs, Text und Blog, das waren alles Blogger und Twitterer, die sich dann langsam auch um die quasi die kleine digitale Szene des FC St. Pauli gebildet haben. Und da hat irgendeiner im Forum, einer von diesen verwerteraffinen Vögeln, die es auch damals schon gab, Sven Brooks geschrieben, hier hat einer ein Radio aufgenommen, das ist doch gar nicht verboten. Und Sven hatte nichts Besseres zu tun, als das an die DFL weiterzuleiten. Und ich habe dann sehr viel Mühe aufwenden müssen, um rauszufinden, wer das war. Und eigentlich meine ganze Konzentration darauf, weil ich dachte, ja, jetzt werde ich abgemahnt und muss irgendwie 10.000 Euro Sendelizenz an die DFL abdrücken, habe mich wirklich schlau gemacht, habe mich bei befreundeten Anwälten schlau gemacht, hatte sogar die Zusage eines Uni-Professors, der gesagt hat, damit gehen wir vors BGH und vors Bundesverfassungsgericht, weil das, was sie da gemacht haben, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und da habe ich gelernt, dass die Meinungsfreiheit in unserem Grundgesetz ein sehr, sehr starker Artikel ist. Und ihr Leute, die sich damit auskennen, werden sagen, ja, aber gerade der FC St. Pauli hat auch mal gegen Radio Hamburg geklagt und gewonnen. Und das stimmt auch. Aber wenn man sich dieses Urteil ganz genau anguckt, dann sagt das Bundesverfassungsgericht zu der Pressefreiheit, die nämlich nur eine Ableitung des Meinungsfreiheitsartikels ist, um es mal salopp in meinen Worten auszudrücken, dass die Pressefreiheit gar nicht so stark ist, wenn sie zum Beispiel gegen eine andere Freiheit, nämlich die des wirtschaftlichen Treibens, des FC St. Pauli und die Regeln selber zu bestimmen, wer denn darüber berichten darf, ist die Pressefreiheit schwächer als das Grundrecht auf freie Wirtschaftstätigkeit. Die Meinungsfreiheit aber ist ein Artikel, der steht über, also das ist auch ganz interessant zu wissen, dass die Artikel im Grundgesetz sind sortiert und haben jetzt keine absolute Priorisierung, aber man kann schon an der Höhe, wo sie stehen, ableiten, wie wichtig das den Leuten war, die damals dieses Grundgesetz gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir wurde damals auch von der DFL gesagt, dass sie überhaupt gar kein Interesse haben, das höchstrichterlich mal ausfechten zu wollen. Warum? Weil es sehr, sehr gut sein kann, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, selbstverständlich darf jeder seine Meinung aus dem Stadion äußern. Und wenn da zufälligerweise mal Jackson Irvine durch die Gegend läuft und ein Tor schießt oder es ist Stadionatmo zu hören, dann ist das so. Ich kann das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht einschränken, weil zufälligerweise die DFL da ein Fußballspiel macht. Das nur als Hintergrund, warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist, sich damit anzufreunden, dass die Leute aus Stadien bloggen und podcasten, so wie wir das auch teilweise auch tun. Ich achte sehr darauf, dass wir das mit Audio machen und nicht mit Video. Aber in der Grundsache bin ich eigentlich der Meinung, jeder sollte seine Meinung von überall kundtun können und bin deswegen auch überhaupt gar nicht aufgeregt über diesen Vlogger-Schnogger. Ich finde das nur ein bisschen peinlich, wie schlecht er sich vorbereitet habe, aber das ist eine andere Frage. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, die Gegengerade. Sag mal, gut, es gab keinen Alkohol. Und es war Nieselschnee, aber beim Derby so leise. Seid ihr wirklich so viel gewohnt gerade? Seid ihr gewohnt, dass es Feuerwerk auf dem Rasen gibt von der 0. bis zur 90. Minute? Wart irgendwie so ein bisschen, habt euch noch über den Agenturpitch unterhalten und dann vergessen, das Team zu supporten? Ich fand das alles sehr, sehr, sehr leise, was von der Gegend gerade kam. Und diese, das ist mir auch so ein bisschen bestätigt worden von den Leuten, die auf der Gegenrade waren und sich teilweise sehr aufgeregt haben darüber, dass sie als alte Knacker zu fünf da versucht haben, Stimmung zu machen und das nicht gelungen ist. Vielleicht haben wir deswegen zwei Punkte verschenkt, liebe Gegenrade. Vielleicht geht ihr auch noch mal kurz in euch und besprecht das in eurem nächsten Agentur-Screening. Habe ich irgendwas vergessen? Wenn wir hier Aufreger vergessen. Ah ja, Aufreger, Homburg. Homburg hat sich aufgeregt darüber, nicht darüber, dass sie verloren haben, sondern dass sie natürlich nur verloren haben, weil Lars Ritzka keine rote Karte bekommen hat, sondern nur eine gelbe. Ehrlich gesagt, ich habe auch kurz durchgeatmet, durchgeschnuft, schnauft und habe gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, da hätte man auch rot geben können. Keiner hätte sich beschwert, glaube ich, bei Rot. Aber eben ist es auch okay, gelb zu geben. Ich fand das irgendwie ganz lustig, apropos Hamburger Blutgrätsche. Vielleicht kann ich jetzt ja den Trailer nochmal einspielen. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Schade eigentlich. Der Kollege Ritzka, der sowieso so ein bisschen neben der Spur war die ganze Zeit, der hat natürlich mit beiden gestreckten Beinen und hat dann noch, man hat das so schön gesehen, hat aber noch gedacht, ah, vielleicht kriegt den Ball noch und hat dann so einen kleinen Schlenker noch mit dem Fuß, so einen Schlenker gemacht. So, und das sah dann wie eine richtig schöne Blutgrätsche aus. Das war wirklich, das war schön. Und darüber hat sich Homburg aufgeregt. Aber irgendwie scheint das sehr menschlich zu sein, sehr fußballdeutsch. Nicht einfach verlieren zu können, sondern zu sagen, wir brauchen immer irgendeinen Aufreger. Wir sind verpfiffen worden. Tja. Vielleicht denken wir mal ein bisschen drüber nach. Wie lange habe ich jetzt gelabert? 36 Minuten. Wow. Ich hoffe, ihr seid heil bei der Arbeit angekommen oder beim Joggen jetzt da, wo ihr um den Baum rumlauft, um wieder zurückzulaufen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Für die, die nach Osnabrück reisen, ich werde es nicht schaffen. Ich habe die Familie zu Gast. Es gibt Grünkohl und wir haben uns extra ein Wochenende rausgesucht, an dem kein Heimspiel ist. Also drücken wir die Daumen, dass wir gegen Osnabrück oder Wien Wiesbaden gut aussehen. Meinetwegen, ich sage ja immer, St. Pauli ist jetzt mal fällig, so wie Laboe mal fällig war. Heute freut es mich sehr, 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 dass es nicht gegen die drei Hs war. Nochmal gegen HSV, Homburg und Hansa. Vielleicht, also das Spiel ist noch nicht vorbei beim HSV. Vielleicht spielen wir ja gegen Hertha als nächstes H im Pokal. Ammelandtor, das wäre natürlich schön. Ohne Netze, also zumindest nicht das große Brooks-Netz ausgepackt. Aber irgendwann müsste der erste St. Pauli mal fällig sein. Jackson Irvine macht mir da gar keine Hoffnung. Der sagt, also Freunde, wir wollen Weihnachten noch oben stehen und wollen Weihnachten auch ungeschlagen sein. Ich weiß nicht. Der St. Paulianer in mir, der möchte so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal wieder sich in Selbstmitleid suhlen, weil wir verloren haben, weil wir besser waren, vielleicht durch zwei blöde Umstände oder sind verpfiffen worden oder was weiß ich. Ich habe noch gedacht, in Osnabrück muss es nicht sein, aber es wäre immerhin nicht so schlimm gegen Osnabrück. Aber eigentlich wäre es doch mal schön, wir würden gegen Krautschinski, den wir hier so ganz blöde vom Hof gejagt haben, würden gegen den verlieren. Gegen wen? Wiesbaden. Gegen die Mannschaft mit den wenigsten Hooligan-Fans in ganz Europa wahrscheinlich. Na, das wäre doch mal was. Darüber denke ich mal ein bisschen nach. In diesem Sinne, das ganze Stadion.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.